Ja, es wird nur ein halbes Kapitel sein, das wir heute anschauen miteinander. Wir schauen heute miteinander die Nachtgesichter abschliessen aus Zacharia 6 und alles läuft dann eigentlich auf den Höhepunkt zu. Am Ende von Kapitel 6, das schauen wir dann das nächste Mal an, wo eben der Herr Jesus als Priesterkönig dargestellt und gezeigt wird. Aber vorerst heute Zacharia 6, Vers 1 bis 8 und ich möchte auch nochmal beten mit uns. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, danke für die Gemeinschaft, die wir dürfen haben heute Morgen, aber auch gestern Nachmittag für das gute Miteinander, das du schenken tust. Danke auch für das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns da hast, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke für deine Liebe, danke, dass du uns gerecht sprichst, dass du die Lösung geschenkt hast für das Problem von unserer Sünde und Ungerechtigkeit. Dass wir auch immer wieder zu dir kommen dürfen, unser Versagen bekennen dürfen, dass wir wissen, dass bei dir viel Vergebung ist. Amen.
Amen.
Ja, eben Zacharia 6, da wollen wir heute miteinander das achte und letzte Nachtgesicht Zacharias anschauen. Er erhielt ja diese Visionen in einer einzigen Nacht. Es war ein Wort Gottes steht und gleichzeitig schaute Zacharia diese Szenen auch bildlich. Das Volk damals, es war ja sehr schwach, es war bedrängt, es gab ganz viele Probleme. Ja, die Juden, sie hatten keinen König, sie hatten keinen Tempel, sie hatten keine befestigte Stadt und viele verließen dann oder alle entmutigt die Arbeit am Haus Gottes. Aber dann gab es eben diese beiden Propheten, Zacharia und Haggai, sie ermutigten das Volk Israel zum Weiterbauen. Zacharia vor allem mit dem Blick voraus in die Zukunft und so konnte der Stillstand im Tempelbau überwunden werden. Und da sehen wir die Lehre, die wir am Anfang auch abgeleitet haben von den Nachtgesichten, dass die Beschäftigung mit der Prophetie eben nicht nur ein theoretisches Gedankengebäude ist, sondern es soll auch unsere Gegenwart prägen. Es ist auch nicht einfach Spekulation, sondern eben ein Ansporn, treu zu sein. Im ganz Kleinen, wenn wir das Haus Gottes bauen, bis sich alle Prophetie erfüllen wird. Und ich möchte noch einmal das Thema der Nachtgesichte vorlesen aus Zacharia 1, Vers 13. Da steht, um was es eigentlich geht in diesen Nachtgesichten. Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Also es waren Trostworte für die Rückkehrer. Und diesen Trostworten voraus ging der Ruf zur Buße ganz am Anfang des Buches und die Rückkehrer nahmen sich diesen Ruf zu Herzen. Sie haben das getan, sie haben Buße getan, sind umgekehrt von ihren verkehrten Wegen. Und als Antwort darauf erhielt Zacharia eben diese nächtlichen Botschaften. Und mit der heutigen Botschaft werden die Nachtgesichte abgeschlossen. Das Thema des Gesichtes lautet, Gottes Zorn kommt zur Ruhe. Man könnte auch sagen, Gott bringt Israel Ruhe. Diese achte Vision, wir werden es sehen, hat einige Ähnlichkeiten, aber auch einige Unterschiede zur allerersten Vision. In beiden Visionen geht es um Pferde, welche die Erde durchstreifen, also durch die ganze Erde ziehen. In beiden Visionen tun sie das im Auftrag des Herrn. Aber es gibt auch markante Unterschiede. In der ersten Vision war der Herr Jesus einer dieser vier Reiter, was in der letzten Vision nicht ausdrücklich gesagt wird. Es wird auch nicht ausgeschlossen, aber es wird auch nicht gesagt. In der ersten Vision war das Ergebnis des Durchziehens der Erde, dass die ganze Erde still und ruhig war. Das wird in der letzten Vision anders sein. Die Reiter ziehen hier aus, um Gottes Gericht auszulösen. Sie werden dieser sorglosen Ruhe ein Ende bereiten. Und vielleicht sieht man auf den ersten Blick nicht sofort den Trost in dieser Vision, aber dieses Gericht wird letztendlich Israel Befreiung bringen und es wird den Weg ebnen für das Kommen des Herrn Jesus als Priesterkönig. Davon berichtet dann der zweite Teil von Kapitel 6, das werden wir, so Gott will, im Januar anschauen. Also so viel zur Einleitung. Ich lese mal einfach die ersten 5 Verse von Zacharia 6, ab Vers 1. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, 4 Streitwagen kamen zwischen 2 Bergen hervor, und die Berge waren Berge aus Erz. Am ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten Streitwagen schwarze Pferde, am dritten Streitwagen aber weiße Pferde und am vierten Streitwagen scheckige, starke Pferde. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, das sind die 4 Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden sind. Soweit mal für den Moment. Es beginnt wieder mit einem bewussten Hinschauen von Zacharia, das Erheben der Augen, das betont eben ein bewusstes Hinschauen, auch ein Hinsehen in Anteilnahme oder in Sehnsucht. Und Zacharia schaute dann das Wort Gottes und er beschreibt es immer sehr genau, er beobachtete gut. Und was sah er? Er sah 4 Wagen. Das Wort, das da steht, steht für alle Formen von Wagen, für Reisewagen, Transportwagen, königliche Wagen oder eben Streitwagen. Schlachter übersetzt das wohl nicht zu Unrecht mit Streitwagen. Die Bibel berichtet nebst den Streitwagen der Nationen auch immer wieder mal von den Streitwagen Gottes. Ich möchte ein Beispiel lesen aus Jesaja 66, Jesaja 66, Vers 15, wo es um die Streitwagen Gottes geht. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Also gibt es Streitwagen Gottes, die seinen Zorn umsetzen. Und Jesaja lehrt uns, wenn wir das ganze Kapitel 66 lesen, dass dieses Ereignis in Verbindung steht mit dem Aufrichten des messianischen Friedensreiches, dass das dem vorangehen wird. Und so verstehe ich auch die Stelle in Zacharia 6. Es sind Wagen, die Gott aussendet, verbunden mit dem Gericht über die Nationen, bevor der Herr Jesus wiederkommt und sein Reich eben aufrichten wird. In Psalm 68 steht, dass die Wagen Gottes 10.000 mal 10.000 und Tausende und Abertausende sind und dass der Herr unter ihnen ist. Und dann gibt es noch eine interessante Stelle über die Wagen Gottes in Habakuk 3, Vers 8. Wir werden gleich sehen, dass das einen ganz anderen Fokus hat. Habakuk 3, Vers 8. Zuerst geht es auch über den Zorn und dann gibt es eine überraschende Wendung in diesem Vers. Habakuk 3, Vers 8, da steht, ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, dass du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Also hier lesen wir, dass der Herr auf Wagen der Rettung kommen wird. Also für die einen kommt er zum Gericht, für die anderen zur Rettung. Die einen werden sich fürchten vor den Streitwagen, andere werden dadurch Rettung erfahren. Wir sind immer noch am Beobachten an diesen 4 Streitwagen. Da waren 4 verschiedenfarbige Pferde, rote, schwarze, weiße und gescheckte. Bei den gescheckten wird besonders ihre Stärke, ihre Kraft, ihre Entschlossenheit betont. Es wird auch ihre Reihenfolge genannt, das kann zeitlich, räumlich oder hierarchisch verstanden werden, also dass sie in einer Reihenfolge auftraten. Wofür stehen Pferde in der Bibel im Alten Testament? Sie sind ein Symbol von Stärke, von Mut. In Hiob wird das sehr ausführlich beschrieben. Dann sehen wir auch, dass Pferde oft vorkommen im Zusammenhang mit Krieg einerseits und andererseits im Zusammenhang mit Königswürde. Und dieses Bild hier, es hat irgendwie etwas Bedrohliches an sich. Es erinnert ein bisschen an Kapitel 1, wie wir bereits gesagt haben. Wir haben dort hergeleitet, dass es sich bei den Pferden um Engelwesen handelt, die Gottes Befehle ausführen. Und hier kommen wieder vier Pferdegruppen vor, jedoch neu nicht mehr einfach für sich alleine, sondern sie ziehen Streitwagen hinter sich her. Das war neu. Einige Ausleger sehen auch Parallelen zu den vier Reitern der Apokalypse in Offenbarung 6. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass es hier und auch in Zacharia 1 andere Reiter sind und dass ihr Dienst auch andere Schwerpunkte hat. Ich komme noch darauf zu sprechen. Ja, was erfahren wir noch in diesen Versen? Was er beobachtet hat, die Wagen kamen zwischen zwei Bergen aus Erz hervor, durch ein Tal hindurch, könnte man sagen. Das Wort kommen meint ausziehen oder aufbrechen, um etwas zu tun. Übrigens steht hier wörtlich zwischen den zwei Bergen, also mit Artikel. Also es sind bekannte Berge. Man weiß, welche Berge gemeint sind. Oder die Leser wussten es. Die Berge zeigen uns, dass ihr Weg eingeschränkt war. Also dass Gott ihren Weg Grenzen gesetzt hat. Es gibt nur einen Weg zwischen den Bergen hindurch. Die Berge sind aus Erz und auch das Erz ist sehr interessant. Es lohnt sich immer, wenn man da etwas schaut, wo kommt Erz vor im Wort Gottes. Man kann auch übersetzen Bronze oder Kupfer. Und das ist ein sehr stabiles, ein festes, ein unzerbrechliches Material. Oft waren Waffen aus Erz, aber das Erz steht im Alten Testament vor allem eben für einen Bestandteil der Stiftshütte und des Tempels, vor allem der Brandopferaltar, wo die Opfer dargebracht wurden, der war aus Erz. Aus Erz war auch die Schlange, die Mose in der Wüste aufgerichtet hat, und der Blick auf diese Schlange hat gerettet, eben vor den Bissen der Schlangen, die da die Plage gebracht haben. Und im Neuen Testament erfahren wir in der Offenbarung, dass der Herr Jesus bei seinem Wiederkommen Füße wie glühendes Erz haben wird. Also das betont sein Kommen als Richter. Und aus all diesen Stellen können wir herleiten, dass es eben um Gottes Gerechtigkeit und um Gottes Gnade im Gericht geht. Gerechtigkeit, weil Sünde gerichtet werden muss, und Gnade, weil Gott eine Lösung aufzeigt. Wenn wir an die Schlange aus Erz denken, das war die Lösung. Oder an den Altar, wo Israel Sühnung empfangen hatte, die Lösung im Gericht oder aus dem Gericht. Soweit mal die Beobachtungen, aber wie Zacharia ging es auch mir, man möchte doch auch wissen, was diese Bilder bedeuten. Es war die zehnte und die letzte Frage, die Zacharia in dieser Nacht gestellt hat. Also Zacharia fragte immer wieder, und hier fragt er wörtlich einfach, was sind diese? Natürlich meint er damit, was die Bedeutung dieses Bildes war, so übersetzt das Schlachter auch. Er wusste ja sicher, was Pferde sind, was Wagen sind, was Berge sind, aber was bedeutet es? Und Zacharia war so klug, dass er Fragen gestellt hat und er erhielt Antworten und wir mit ihm. Also diesen Fragen verdanken wir alle Erklärungen in diesen nächtlichen Visionen, sonst wäre das für uns auch immer noch unverständlich und damit auch bedeutungslos. Ja, und ich wünsche mir, dass wir das mehr werden wie Zacharia, solche Suchende, die diese Schätze der Wahrheit suchen. Die Sprüche lehren uns, dass Weisheit gefunden wird, wenn wir darum beten und flehen und wenn wir danach forschen, also etwas tiefer gehen, etwas graben. Solchen gibt der Herr Erkenntnis seines Wortes. Ja, ich möchte als nächstes etwas über die Bedeutung dieses Bildes sagen. Ich lese noch einmal Vers 5. Und der Engel antwortete und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Zacharia oder der Herr, der Engel, nannte die Wagen und Rosse die vier Winde des Himmels. Und das Wort Wind, das ist sehr interessant, Ruach. Es bedeutet nebst dem Naturereignis Wind ganz viel anderes. Zum Beispiel bedeutet es auch Geister. Es wird für den Geist Gottes gebraucht, aber auch für alle anderen möglichen Geistwesen. Das Wort kann im übertragenen Sinn auch Zorn bedeuten. Das werden wir später noch sehen. Also Zorn, auch eine Bedeutung von Wind, Geist, Zorn. Oft wird vor allem in den Prophetien Gottes Gericht mit einem Sturmwind verglichen. In Jeremia 49, da steht sinngemäß, der Herr holt die vier Winde, um Elam zu zerstreuen. Und dann ganz wichtig, auch für Engelmächte, für Gute und für Böse, wird das Wort Ruach verwendet. Es ist die Rede von einem Geist der Eifersucht zum Beispiel, von einem Geist der Hurerei, von einem Geist der Verführung und so weiter. Im Buch Daniel haben wir erfahren, dass auch jede Nation, jedes Weltreich einen dämonischen Engelfürst an seiner Spitze hat. Und wir können annehmen, aus gutem Grund, dass Satan selbst der Fürst hinter dem römischen Reich ist. Weil als der Herr Jesus versucht wurde, da bot Satan ihm alle Reiche der Erde an, weil sie ihm gegeben waren. Also sichtbare Weltbeherrscher waren die Römer, und Satan sagt, sie sind mir gegeben. Und in der Offenbarung sehen wir, dass der Antichrist dem Satan verblüffend ähnlich sieht. Beide werden fast identisch beschrieben. Also Satan ist die Macht hinter diesem letzten, dem vierten Reich. Aber es gibt auch die guten Engel, die guten Geister. Sie werden auch als Geister bezeichnet. Im Neuen Testament lesen wir von ihnen als dienstbare Geister für die Gläubigen. Und in Psalm 104, Vers 4 steht, dass der Herr seine Engel zu Winden macht, eben zu Geistern. Also das war ein übliches Bild auch für die Engel. Und die Mehrzahl in Zacharia 6, Vers 5 deutet eben an, dass es hier um Engelmächte geht, die offenbar am Gericht mitwirken. Dann sind es vier Stück, haben wir gelesen. Die Zahl 4 ist auch interessant, wenn wir die Prophetie anschauen. Ich lese dazu aus Daniel 7, die Verse 2 und 3. Daniel 7, Vers 2 und 3. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Und dann werden diese vier Tiere beschrieben, die vier Weltreiche. Diese Reiche wurden vom Wind oder von den vier Winden hervorgebracht und zwar aus dem Meer. In der Bibel ist das ein Bild für die Nationen. Und wir wissen, dass das Alte Testament immer wieder diese Zahl 4 braucht, um die Zeit der Nationen zu beschreiben. Eben in Daniel 2 und 7, wo die vier Weltreiche gezeigt werden. Oder ich erinnere auch an Zacharia 2, dort haben wir von den vier Hörnern gelesen, die von vier Schmieden zerstört wurden. Ich persönlich glaube aber trotzdem nicht, dass hier die vier Streitwagen die vier Weltreiche darstellen, sondern vielmehr, dass es eine Parallele ist zu den vier Schmieden aus Zacharia 2. Also, das heißt, es geht um das Gericht über die vier Weltreiche, nicht um die vier Weltreiche an sich, sondern die vier Weltreiche, welche die Juden bedrängt haben, sie werden gerichtet. Um das geht es in diesem Bild. Wir haben hier eine Gerichtsszene vor uns. Und diese Engelmächte werden die vier Weltreiche und alles, was daraus geworden ist, richten. Also es sind Wagen des Gerichtes Gottes. Das erkennen wir auch, wenn wir nachher noch weiter lesen werden. Und einerseits hat das eine historische Erfüllung, dass alle Weltreiche der Reihe nach gerichtet wurden. Sie kamen und sie gingen. Aber das Böse, das ihr Handeln bestimmt hat, das blieb immer zurück. Und darum hat es vor allem auch eine zukünftige Bedeutung, wenn das letzte Gericht über Israels Feinde auch ergehen wird. Übrigens steht in Offenbarung 7, Vers 1, dass die vier Winde sogar während der Trübsalzeit noch zurückgehalten werden, bis das letzte Gericht über die Erde ergehen wird. Also geht es wirklich um das, was ganz am Ende sein wird, kurz bevor oder sogar erst wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Und wenn wir die beiden Stellen Daniel 7 und Zacharia 6 miteinander verbinden, dann können wir sagen, der Himmel sandte vier Winde, um diese Reiche hervorkommen zu lassen. Und der Himmel wird vier Winde senden, um diese Reiche wieder wegzutun, zu beenden. Und das ist auch der Unterschied zum ersten Nachtgesicht. Dort waren es nur Pferde, die ausgezogen sind, um die Welt zu erkunden. Und sie kamen dann zurück und erstatteten Bericht. Sie berichteten von der sorglosen Ruhe, von der Stille auf der Erde. Die Nationen genossen ihre Ruhe, während Israel bedrängt wurde. Und hier sind es Pferde und Wagen, was den Auszug eben in kriegerischer, in richtender Absicht betont. Also sie werden diese Ruhe und damit aber auch die Bedrängnis Israels beenden. Dann erfahren wir auch etwas über ihre Herkunft. Sie kamen vom Himmel, also sie standen bis zum Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, vor dem Herrn der ganzen Erde. Damit ist Gott gemeint. In 2. Chronik 18, Vers 18 sagte der Prophet Micha: Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also das war ein Teil dieses Heeres, der vor seinem Thron steht. Und ganz offensichtlich waren sie dort, um eben auf seine Befehle zu warten. Befehle, die Gottes letzte Absicht mit Israel, mit den Nationen durchsetzen sollte. Und erst als sie diese Befehle erhalten hatten, zogen sie aus, um diese umzusetzen. Dann erfahren wir auch etwas über ihren Weg. Sie kamen zwischen zwei Bergen hervor. Das bedeutet einerseits eben, dass ihr Weg ganz genau von Gott bestimmt und begrenzt war. Das bedeutet auch, dass die Macht der Weltreiche und ihrer dämonischen Fürsten, der ist begrenzt, die können nicht einfach nach Belieben wüten. Aber es lohnt sich auch, über die Berge noch etwas genauer nachzudenken. Sie werden eben mit Artikel die Berge genannt. Und ich bin überzeugt, dass wir wissen können, welche Berge gemeint sind. Und ich habe mich gefragt, welche beiden Berge kommen im Buch Zacharia vor? Kommen zwei Berge vor im Buch Zacharia. Erstens der Berg Zion, wo der Tempel stand. Wir wollen das nachlesen, Zacharia 8, Vers 3. So spricht der Herr: Ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem, und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Heerscharen, der heilige Berg. Und der zweite Berg, der vorkommt in Zacharia, das ist der Ölberg. Da lese ich Zacharia 14, die Verse 3 und 4. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Also diese beiden Berge, sie stehen rund um Jerusalem, um diese Berge geht es. Der Tempelberg steht für das Priestertum, der Ölberg für das Königtum des Herrn Jesus. Der Tempelberg war der Berg, auf dem Abraham Isaak geopfert hat, als Vorschattierung auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Und auf dem Tempelberg wurde später geopfert für die Sünden Israels. Und dieser Berg ist ein Bild für das erste Kommen des Herrn Jesus, als er für die Sünden der Menschen geopfert wurde. Und auf dem Ölberg ist der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren. Gemäß Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 12 wird er in derselben Weise wiederkommen und seine Königsherrschaft aufrichten. Steht dort so. Auf dem Ölberg wird er stehen bei seinem zweiten Kommen. Er kommt in verschiedenen Phasen an verschiedenen Orten, aber eben auch auf dem Ölberg. Und dort wird er ausziehen gegen die Nationen, die Jerusalem ein letztes Mal erobern werden. Und von dort aus wird er seine Königsherrschaft begründen. Und zwischen diesen Bergen oder in der Nähe von Jerusalem liegt ein Tal, das ist das Tal Josaphat. Josaphat bedeutet, der Herr richtet. Und genau durch dieses Tal reiten die Streitwagen, gemäß Zacharia 6, Vers 1. Und da müssen wir jetzt noch etwas Bibelkunde machen, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Wir wollen da noch eine Stelle aus Joel 4 lesen. Joel 4, Vers 1 und 2. Da wird beschrieben, wie der Herr dort die Heidenvölker zum Gericht versammeln wird. Und gleichzeitig wird er das Geschick Jerusalems wenden. Ich lese uns das vor. Joel 4, Vers 1 und 2. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Ja, der Ölberg, der Tempelberg, es gibt noch eine interessante Ableitung dazu. Man kann sagen, dass die ganze Zeit der Nationen letztendlich auf das erste und das zweite Kommen des Herrn Jesus hinzielt. Es war ein römischer Kaiser, der dafür sorgte, dass der Herr Jesus auf die Art und an dem Ort geboren wurde, wie es vorhergesagt war. Es war ein römischer Statthalter, der dafür sorgte, dass der Herr Jesus so gestorben ist, wie es vorhergesagt war. Das hätten die Juden nicht so gemacht. Und es wird der Antichrist sein, der die Wiederkunft des Herrn Jesus als König vorbereiten wird, so wie es im prophetischen Wort Gottes vorhergesagt ist. Und das ist nicht einfach Zufall. Der Herr kann sogar das Böse gebrauchen, dass es letztendlich seinen Zwecken dient, dass sein Wille umgesetzt wird, dass seine Herrschaft aufgerichtet wird. Ich möchte noch viel mehr davon verstehen. Ich kratze da erst an der Oberfläche, habe ich manchmal das Gefühl. Diese beiden Berge bedeuten aber auch, dass die Sünde der Heidenvölker mit dem ersten und mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus in Verbindung steht. Sie haben den Herrn Jesus zum Tod verurteilt bei seinem ersten Kommen und sie werden sich seiner Regierung widersetzen bei seinem zweiten Kommen. Also ganz wichtig, diese beiden Berge, die hier gezeigt werden. Und natürlich erkennt die Welt das nicht. Die Großen dieser Erde, sie wollen genau das Gegenteil erreichen. Sie meinen, sie seien völlig unabhängig. In Psalm 2 steht, die Heiden toben gegen Gott. Die Könige lehnen sich auf. Sie machen Bündnisse gegen Gott. Sie wollen Gott loswerden. Aber es wird nicht gelingen. Und oft scheint es, dass eben diese Großen dieser Welt nach Belieben handeln, ganz selbstbestimmt, dass niemand ihnen wehrt. Aber Gott setzt ihrem Handeln Grenzen. Er handelt im Verborgenen, wir wissen das, nicht immer offensichtlich. Und doch wird er die ganze Entwicklung nutzen, um seine Ziele mit Israel, mit der ganzen Welt zu erreichen. Und unser Herr ist da völlig vielseitig. Er nutzt Engelmächte, er nutzt Menschen. Er nutzt Einzelpersonen, er nutzt ganze Nationen. Er nutzt gute Mächte, er nutzt böse Mächte. Und dieses letzte Gericht, es hat so viele verschiedene Facetten. Einerseits wissen wir ja, dass der Herr Jesus selbst als Richter auftreten und seine Feinde schlagen wird. Andererseits wissen wir auch, dass Engelmächte am Gericht beteiligt sein werden. Und wir wissen, dass auch das Volk Israel selbst Gericht üben wird an seinen Feinden. Diese Lehren finden wir alle in der Prophetie. Und wie das alles zusammenspielen wird, ist noch nicht im letzten Detail klar, mindestens mir nicht. Aber wir haben interessante Anhaltspunkte und wir wissen, dass sich alles erfüllen wird, wie das Wort Gottes es sagt. Und das Ende von all dem wird sein, dass der Herr Jesus sichtbar als Herrscher der ganzen Erde regieren wird. Er ist jetzt schon der Herrscher der ganzen Erde. Aber noch handelt er im Verborgenen. Er hat die Macht übertragen, aber nicht einfach grenzenlos, sondern er wird sie einst wieder zurückfordern. Und einst werden alle Völker das erkennen, dass der Herr Jesus der König aller Könige, der Herr aller Herren ist. Und deshalb ist dieses letzte Nachtgesicht auch so wichtig für den zweiten Teil des Kapitels. Das bereitet das wie vor, wo der Messias als Priesterkönig angekündigt wird. Also wenn ich das zusammenfasse, so Vers 5, können wir sagen, dass die Streitwagen eben für Gottes Engel stehen, die ein rasches Gericht über die Nationen bringen werden. Und damit bereiten sie den Weg vor, dass das messianische Königreich aufgerichtet werden kann. Nun wollen wir den zweiten Teil des Nachtgesichtes lesen, die Verse 6 bis 8. Der Streitwagen mit den schwarzen Pferden zieht aus ins Land des Nordens, und die Weißen sind ausgezogen ihm nach. Die Scheckigen aber sind ausgezogen in das Land des Südens, auch die Starken sind ausgezogen, und sie trachteten danach, umherzuziehen auf der Erde. Und er sprach: Geht und durchzieht die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und redete zu mir und sagte: Siehe, die nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich im Zorn niederlässt im Land des Nordens. Wir wollen versuchen, das etwas zu entflechten, soweit wir das können. Wir erfahren hier zuerst mehr über das Werk der Streitwagen in Vers 6 und 7 und dann über das Ergebnis ihres Werkes. Und ein Schlüsselwort dieses Abschnittes ist ausziehen, also im Sinne von irgendwo hingehen. Das kommt 7-mal vor, dieses Wort. Und es meint eben hinausgehen, herauskommen oder auch durchwandern. Es drückt eine Bewegung aus, ein Aufbrechen zu einem bestimmten Ziel und Zweck. Und hier ist es eben ein Ausziehen zum Gericht. Und wir haben gesehen, zwei Streitwagen, die gehen hintereinander oder auch zeitlich nacheinander. Es kann beides bedeuten, dass sie einander folgen oder dass sie zeitlich nacheinander sind, ziehen sie ins Land des Nordens, nämlich die Wagen mit den schwarzen und mit den weißen Pferden. Dann der vierte Wagen, das war der mit den scheckigen, den starken Pferden, der wird zweimal erwähnt. Er zog aus ins Land des Südens, steht in Vers 6, und ganz allgemein in Vers 7, er zog aus. Und vom ersten Wagen, vom roten, erfahren wir nichts. Das sind einfach die Fakten. Dann steht auch, welchen Auftrag alle Streitwagen erhalten haben. Nach meinem Verständnis war es der Herrscher der ganzen Erde, also Gott, der ihnen diesen Auftrag gab. Und der Auftrag lautete, sie sollten die ganze Erde durchziehen. Das meint auf der Erde hin und her fahren. Und sie taten das dann auch. Engel sind ja nicht allgegenwärtig, die können nicht gleichzeitig hier sein und in Hüttwilen oder in Kolbrunn. Auch Satan ist nicht allgegenwärtig, aber sie können die Erde durchstreifen, hin und her ziehen, um Aufgaben auszuführen oder eben um dem Herrn Bericht zu erstatten. Und der Auftrag hier, er war ähnlich wie im ersten Nachtgesicht. Auch diese Pferde sollten die Erde durchstreifen, und doch war es anders. Sie durchzogen die Erde in einer kriegerischen Absicht. Das ist das, was steht in diesen Versen. Aber was könnte das bedeuten? Es geht einfach darum, dass Gottes Gerichtswagen in den Norden und in den Süden ziehen. Vom Osten und vom Westen wird nichts gesagt. Vielleicht, weil von Israel aus im Westen das Meer ist, im Osten die Wüste und die Wege der Widersacher, auch der Kriege, die waren fast immer von Norden nach Süden und umgekehrt. Aber es steht dann eben auch, dass die Wagen die ganze Erde durchziehen und dort Gottes Gericht vollziehen sollen. Das schließt natürlich den Osten und den Westen auch mit ein. Und das ist soweit logisch verständlich, aber für was stehen Norden und Süden in dieser Vision? Zuerst zur einfacheren Frage: Der Süden, der steht in der Prophetie meines Wissens eigentlich immer für Ägypten. So verwendet vor allem Daniel, aber auch Jesaja den Begriff Land des Südens, und sie meinen immer Ägypten damit. Beim Norden wird es etwas schwieriger. In den Propheten oder in den Prophetien von Jeremia, da ist die Bedrohung aus dem Norden in der Regel Babylon. Jeremia sprach bereits im ersten Kapitel von einem Unheil, das vom Norden herkam, und er meinte Babylon. Dann sieht es etwas anders aus, wenn wir Daniel oder Jesaja lesen. Dort ist auch die Bedrohung aus dem Norden, von der Bedrohung aus dem Norden die Rede. Und dort ist der Norden ein Bild für Assyrien, für Großsyrien in Geschichte und Zukunft. Daniel berichtet ja ganz ausführlich über den Konflikt zwischen Norden, eben Syrien, und Süden, Ägypten, und dessen Auswirkungen auf Israel bis in die Endzeit hinein. Und um es noch etwas komplizierter zu machen, Hesekiel spricht vom äußersten Norden und er meint damit ziemlich sicher eben Russland. Deshalb ist das Land des Nordens von der prophetischen Wortbedeutung her noch nicht so eindeutig. Aber ich denke, es ist gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Wir wissen, dass Israels Feinde eigentlich immer aus dem Norden oder aus dem Süden ins Land eingefallen sind. Das ist ja logisch. Sie kamen nicht über das Meer, nicht über die Wüste, sondern eben auf dem Landweg vom Norden. Da kamen Assyrien, Babylon, die Seleukiden, also die Griechen, die Römer, die kamen vom Norden. Und die Ägypter, sie kamen vom Süden. Das waren die Richtungen, durch die es zu den großen Zerstreuungen der Juden kamen. Und so meint das Ausziehen nach Norden und nach Süden eben zuerst einmal einfach, dass es zu weltweiten Gerichten kommen wird über alle Nationen, die gegen Israel gezogen sind. Norden und Süden finden wir auch eine interessante Parallele in Jesaja 43, da auch eine interessante Aussage über den Norden, über den Süden. Ich lese Jesaja 43, Vers 6. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Norden und Süden. Gemäß anderen Stellen im prophetischen Wort wurde Israel in alle Winde zerstreut. Da wieder das Wort Ruach, zum Beispiel Zacharia 2, Vers 10, das Zerstreuen in alle Winde. Und nun sollen gewissermaßen die Winde die erlösten Juden wieder zurück ins Land führen. Und gemäß Jesaja kommen sie eben wieder aus diesen beiden Richtungen, von Süden und von Norden. Aber sie kommen aus der ganzen Welt. Aber sie reisen über den Süden und den Norden ein, steht da. Und so wird die Wiederherstellung Israels im Land realisiert werden, eben durch das Ziehen der Gerichtsboten in die ganze Erde, angefangen in den Norden und in den Süden. Und jetzt kann man sich immer fragen, hat sich das erfüllt oder ist das noch zukünftig? Und ich verstehe es so, dass sich das höchstens teilweise erfüllt hat. Man kann natürlich die vier Pferde auch versuchen, als Gericht über die vier Weltreiche zu sehen. Dann wäre es auch logisch, dass über das rote Pferd nichts gesagt wird, weil das Gericht über Babylon, das war ja bereits Vergangenheit. Und man könnte dann sagen, Medo-Persien, Griechenland, die haben vor allem mehr nach Norden expandiert und Rom hat dann zusätzlich auch noch nach Süden expandiert und hat dann die Herrschaft über die ganze Erde angestrebt. Und so kann man versuchen, die Erfüllung in der Geschichte zu sehen. Und es ist ja wirklich so, also die Weltreiche durchzogen tatsächlich einen großen Teil der damals bekannten Welt und sie breiteten sich aus unter der Zulassung Gottes. Sie wurden auch als Gerichtswerkzeuge gebraucht. Immer das Nachfolgereich für das Vorgängerreich war dann auch das Gerichtswerkzeug. Und sie wurden gelenkt von dämonischen Engelwesen, aber immer unter der Zulassung Gottes, der sie für seine Zwecke gebraucht hat. Also es ist nicht falsch, wenn man da eine Vorerfüllung sieht, dieser Stelle, dass es da wie eine Vorerfüllung gab. Und trotzdem habe ich keine befriedigende, biblisch eindeutig belegte Erklärung für eine primär historische Erfüllung gefunden. Es bleibt dann vieles so etwas spekulativ. Und deshalb sehe ich das vielmehr als ein zukünftiges Ereignis, eben kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus, wenn Gott seine Streitwagen aussenden wird zum Gericht der Nationen. Sie werden in der allerletzten Zeit eben in den Norden und in den Süden und von dort aus in die ganze Welt ziehen. Ich lese noch einmal Vers 8. Und er rief mich und redete zu mir und sagte, siehe, die nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich im Zorn niederlässt im Land des Nordens. Es deutet auch hier darauf hin, dass erneut der Herrscher der ganzen Erde der Rufende war. Wörtlich steht, er schrie, also etwas Lautes, etwas Emotionales, etwas, was durch Mark und Bein geht. Und Zacharia wurde eingeladen, eben genau hinzuschauen und zu verstehen. Siehe! Und da übersetzen jetzt die Bibelübersetzer sehr unterschiedlich. Elberfelder übersetzt den Schluss des Verses so: Die nach dem Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist zur Ruhe kommen. Also, dass der Geist Gottes Ruhe findet durch das Ziehen dieser Wagen ins Land des Nordens. Also, das Wort niederlassen, es bedeutet auch Ruhe finden, Stille werden, das Finden von etwas Gesuchtem. Und ich denke, es ist eine gute Übersetzung, die Elberfelder hier gewählt hat, dass eben Gottes Geist zur Ruhe kommt. Und im Gegensatz zu Vers 5 steht hier das Wort Geist, Ruach, in Einzahl, nicht in Mehrzahl. Es ist ein Geist. Und wie ich bereits gesagt habe, kann das Wort eben auch Zorn bedeuten. Ruach bedeutet auch Zorn. Und wieder andere übersetzen deshalb den Schluss des Verses so, sie lassen die nach dem Norden, Land des Nordens ziehen, stillen meinen Zorn. Also der Zorn kommt zur Ruhe. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet dieser Vers? Also diese Streitwagen, sie sorgen für Gottes Gericht über Gottes und Israels Feinde. Und teilweise traf dies ein, das Gericht durch die Medo-Perser über Babylon, das stillte Gottes Zorn zu jener Zeit. Die Perser führten Gottes Gericht aus über Babylon. Aber wir haben gesehen im ersten Gesicht in Zacharia 1, Vers 15, dass der Herr heftig erzürnt war über die selbstsicheren Heidenvölker. Also man kann nicht sagen, dass sich sein Zorn zur Ruhe gesetzt hat, dass das abgeschlossen war. Deshalb ist die Vollerfüllung dieses Verses eben noch ausstehend. Einst werden die Feinde Gottes und Israels vollständig besiegt sein. Und ganz besonders trifft das zu auf die letzten großen Feinde Israels, die aus dem Norden kommen werden. Und erst wenn dieses gerechte Gericht stattgefunden hat, wenn Gottes Volk gerecht ist, wenn alle ungerechte, menschliche, dämonische Herrschaft gewichen ist, dann wird Gottes Zorn endgültig zur Ruhe kommen. Dann wird Gottes Gerechtigkeit erfüllt sein. Und das wird auch, für die einen wird es ein Tag der Rache sein, für die anderen ein Tag der Erlösung. Jesaja sagt es wie folgt: Denn ich habe mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Rache und Erlösung. So dient dieses letzte Gericht eben dazu, dass Gottes Zorn für immer zur Ruhe kommen wird. Und sobald dieses letzte Gericht vollstreckt ist und Gottes Zorn ruht, dann kann das Friedensreich mit dem Messias auf dem Thron aufgerichtet werden. Dann gibt es keinen Zorn mehr in diesem Sinne. Dann kommt es auch zur bleibenden Ruhe für Israel, für alle Nationen. Und das wird eben vorbereitet durch diesen Zug dieser vier Streitwagen, der hier beschrieben wird. Und so ist dieses Ruhen, das Fernbleiben des Zornes Gottes eine wichtige Voraussetzung, dass eben das messianische Reich entstehen kann. Dass der Herr Jesus unter den Menschen überhaupt wohnen kann, ohne dass wir im Gericht verzehrt würden. Und das schlägt die Brücke zu den folgenden Versen in Zacharia 6. Das wird wieder ein wunderbares Thema sein. Heute ist mehr eine Hinführung dorthin. Da werden wir sehen, wie der Herr Jesus angekündigt wird, wie er den Tempel des Herrn aufrichten wird, wie er als Priesterkönig in Jerusalem herrschen wird, wie die ganze Welt gesegnet wird durch dieses Ereignis. Ja, und damit sind wir am Ende der 8 Nachtgesichte. Ich möchte noch einmal auf diese 8 Visionen zurückblicken. Ich versuche, jede kurz mit 2 bis 3 Sätzen zusammenzufassen. Das Thema dieser Nachtgesichte war es ja, Israels Überrest zu trösten. und für den Wiederaufbau des Tempels zu ermutigen und auch die Erwartung des Messias zu wecken, also dass er kommen wird. Mit ihm werden sich alle Verheißungen für Israel erfüllen. Wir haben im ersten Gesicht den Herrn Jesus gesehen als Fürsprecher Israels. Und als Antwort auf seine Fürsprache hat Gott sein Erbarmen, seinen Trost und seinen Eifer für Jerusalem bezeugt. Wir sahen darin auch Gottes Zürnen über die sorglosen Heiden, die eben in dieser scheinbaren Ruhe es sich gemütlich machten. Dann im zweiten Gesicht, Zacharia 2, ab Vers 1, da sehen wir, wie Gott die Nationen richtet, die Israel zerstreut haben. Ganz besonders eben die vier Weltreiche, die waren einerseits Gottes Gerichtswerkzeuge, wurden aber selbst auch wieder gerichtet. Der Herr hat für jedes Horn, das sich erhebt, hat er seinen Schmied, das es zerschlägt. Dann im dritten Gesicht ging es darum, dass Jerusalem wieder aufgebaut und von Gott beschützt und gesegnet wird. Zuletzt wird Gott selbst in der Person des Herrn Jesus in Jerusalems Mitte wohnen und auch die Heiden werden sich dem Herrn anschließen und sich zu ihm bekehren. Das ist die Botschaft des dritten Gesichtes. Im vierten Gesicht, Zacharia 3, da wurde das Priestertum von der Sünde gereinigt. Ganz direkt der Hohepriester Jeschua und übertragen auch ganz Israel als priesterliche Nation. Und auch das geschieht durch die Fürsprache des Herrn Jesus. Und dann steht, er nimmt alle Unreinheit weg und er verleiht ihnen Kleider des Heils. Im fünften Gesicht, Zacharia 4, da wurde der politische Führer Serubabel ermutigt durch die Tatsache, dass das Werk eben nicht durch diese kleine menschliche Kraft und Macht, sondern durch Gottes Geist getan wird. Er wird dafür sorgen, dass der Tempel gebaut wird und dass Israel wieder zu einem Licht auf der Erde wird, auch das noch zukünftig. Das sechste Gesicht in Zacharia 5 ab Vers 1, das zeigte uns den Fluch des Gesetzes, der über das ganze Land Israel ausgeht. Und so wird alle Sünde aus dem Land entfernt und das Land wird gereinigt. Und dieses Gesicht haben wir letzte Woche gesehen, das führt uns direkt in die Arme des Herrn Jesus, der als einziger Schutz vor diesem Fluch des Gesetzes uns helfen kann. Und genauso wird auch die Gesetzlosigkeit, das ist das siebte Gesicht, gemeint ist ein System von falscher Religiosität, voll Heuchelei, aus dem Land Israel entfernt werden. Hier wird ein Haus in Babel gebaut. So geht das Gericht über Sünde und Gesetzlosigkeit eben auch der Wiederherstellung voraus. Und zum Schluss haben wir heute gesehen, wie der Zorn Gottes zur Ruhe kommt, wenn seine Streitwagen die Rache an den Feinden Israels vollzogen haben. So wird Gott Israel Ruhe und Frieden bringen. Und wir haben die Wichtigkeit dieser beiden Berge, Ölberg und Zion, gesehen, die für Gottes Heil stehen. Und wenn wir diese Nachtgesichte lesen, ist mir aufgefallen, dass es keine chronologische Reihenfolge gibt in diesen Gesichten. Aber sie bereiten eigentlich alle den Weg vor für die kommenden Verse, für die Tatsache, dass der Herr Jesus kommen wird, dass er den Tempel des Herrn bauen und als Priesterkönig herrschen wird. Ich möchte dazu vorausschauend auf nächstes Mal Zacharia 6, Vers 12 und 13 lesen. Das wird alles vorbereitet in diesen 8 Nachtgesichten. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron und der Rat des Friedens wird zwischen beiden stehen. Und dann beginnt Israels herrliche Zukunft. Ich habe, als wir mit Zacharia begonnen haben, den Namen Zacharia vorgestellt. Er ist Sohn des Berechia, Sohn des Ido, Zacharia, Jahwe gedenkt. der ich ja Jahwe segnet, Ido zur festgesetzten Zeit. Und dann sehen wir Jerusalems Geschichte auch aktuell wieder. Unzählige Zerstörungen, Kriege, Wegführungen, Völkermorde. Man spricht von 13 Millionen ermordeten Juden. Man könnte weinen, wenn man das liest. Und das Schlimmste kommt erst noch. Aber der Herr gedenkt an sein Volk. Er wird es wieder segnen, wenn die Zeit erfüllt ist. Und diese Krönung des Herrn Jesus, das wird der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte sein. Es wird Israel und auch allen Heidenvölkern zum Heil dienen. Mehr darüber hören wir dann, so Gott will, im Januar. Ja, es zielt alles auf dieses große Ereignis hin. Wir können das beobachten, wie alles vorbereitet wird. Alle Visionen Zacharias, die ganze Geschichte Israels, das, was uns oft so zu schaffen macht, wenn wir in die Welt hinausschauen. Auch der Zorn Gottes zielt letztendlich darauf hin. Das Ende wird die Herrschaft des Herrn Jesus sein. Und das ist der wahre Trost in den Visionen Zacharias. Für Israel, aber genauso auch für uns. Man kann immer wieder verzweifeln, wenn man schaut, was alles passiert, was noch kommen wird. Aber das Ende ist eben dieser Trost, die Herrschaft des Herrn Jesus in Frieden und in Gerechtigkeit. Ja, wir wollen diesen Trost erkennen, wir wollen unser Leben danach ausrichten. Wir wollen uns vorbereiten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, auf die Begegnung mit diesem herrlichen König und Priester. Er kommt bald. Ja, komme bald, Herr Jesus. Ich möchte das auch noch lesen aus dem Wort Gottes. Die Betrachtung über die Nachtgesichte abschließen mit den Versen aus Offenbarung 22, ab Vers 17. Ich lese Vers 17 und dann Vers 20 und 21. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals, dass wir dürfen wissen, dass du Geschichte lenken tust, dass du Geschichte zu ihrem Ziel bringst. Wir wissen, dass noch mal eine Zeit kommen wird, wo dein Zorn ausgossen wird über die Welt in ganz verschiedenen Facetten. Ja, es könnte uns verzweifeln machen, aber es macht uns auch dankbar, weil wir wissen, was das Ende davon sein wird. Dass du dein Reich aufrichtest, ein Reich voller Gerechtigkeit und Frieden. Und da wollen wir dir Danke sagen dafür. Und wollen dir Danke sagen auch für dein Erlösungswerk. Gerade wenn wir an die beiden Berge denken, um Jerusalem, wo es um dein priesterliches Werk und um dein königliche Werk geht, dass du für die Sünde den Preis gezahlt hast, aber auch, dass du deine Herrschaft aufrichten wirst, eine Herrschaft voll Frieden und Gerechtigkeit. Ja, und ich möchte dich bitten, dass wir in all diesen prophetischen Texten, auch wenn es manchmal ja, nicht einfache Texte sind, auch schwere Texte sind, dass wir dürfen den Trost erkennen, dass wir den Trost von deiner Wiederkunft dürfen sehen, auch in solchen Stellen, wie jetzt in Zacharia 6. Möchte ich bitten, dass wir einfach in allem dürfen dein Wort zu unserem Maßstab machen, dass wir wie der Zacharia dürfen fragen, die Forschende die sein, die mehr wollen erfahren über dein Wort, das Zusammenhang wollen verstehen. Und ich möchte dich bitten, ja, um dein baldige Wiederkommen, dass, ja, das darf Realität werden, wo dein Wort so viel davon schreibt, dass du als König herrschen wirst auf dieser Welt und Gerechtigkeit und Frieden einsetzt. So bitten wir um dein Wiederkommen, dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir wissen auch um das Schicksal von deinem Volk, von Israel, und wir wollen auch für das Volk Israel beten, einfach um dein Erbarmen. Ja, dass du es nicht mehr lange so weitergehen lässt, sondern dass du auch Israel einfach Frieden und Erlösung schenken tust. Ja, segne du jedes von uns, stärke du, schenk du Ermutigung, auch in der kommenden Woche. Hilf auch dort, was Lasten zu tragen gibt, dass wir es immer wieder dürfen auf dich wälzen und auch dürfen aufs Ende schauen, auf deine Herrlichkeit. Amen.